Zärtlichkeit und Intimität bei schwerer Erkrankung. Das Bedürfnis nach partnerschaftlicher Zärtlichkeit und Intimität wird auch dann verspürt, wenn Menschen schwer erkrankt sind und sie erhebliche Einbußen des Sexuallebens und somit der Lebensqualität erfahren. Gemäß meiner Erfahrung wird diese Thematik seitens der Erkrankten, ihrer Partnerinnen und Partner und ebenso der Betreuenden durchweg tabuisiert, obwohl erotische und sexuelle Empfindungen auch in den Tagen der Krankheit heilsam auf Körper und Psyche wirken. Einige Krankheitsbilder, die mit sexuellen Störungen einhergehen, werden in diesem Audiofile dargelegt und Betroffene kommen zu Wort. Die wertvollen psychotherapeutischen Zugänge von Viktor Frankl und Erich Fromm. Sie verstehen die Sexualität als eine von mehreren Ausdrucksformen der Liebe, werden erläutert. Bevor ein Auszug verfügbarer medikamentöser und mechanischer Hilfsmittel beschrieben wird, werden Wege zur Ermöglichung von Intimität auch im stationären Kontext aufgezeigt. Es geht mir vor allem darum, die Tabuisierung dieses Themas aufzuheben, um offen und wahrhaftig darüber zu sprechen. Palliative Erkrankungen, etwa die operative Entfernung von Geschlechtsteilen im Zuge einer Krebserkrankung, Verwachsungen im Beckenbereich oder die Nebenwirkungen einer Strahlentherapie, haben Störungen des Sexuallebens zur Folge und bedeuten eine große Einbuße an Lebensqualität. Ferner erfahren die Erkrankten eine Beeinträchtigung des Empfindens der eigenen Körperintegrität, Attraktivität und erotischen Anziehungskraft auf den Partner oder die Partnerin. Männer mit Peniskarzinom befürchten die Notwendigkeit einer partiellen oder radikalen Penektomie. Manchen Männern ist nach einer teilweisen Penisamputation, bei dieser wird das distale Glied mitsamt der Eichel entfernt, noch ein Koitus und eine Ejakulation möglich. Eine Strahlentherapie kann in der Leistengegend eine vorübergehende Ödembildung auslösen. Als Spätfolge kann es zur Fibrosierung des Schwellkörpergewebes kommen, was eine ausreichende Blutfülle in den Schwellkörpern und die Erektion verhindern würde. Eine häufig auftretende Tumorart bei jungen Männern ist der Hodentumor. Der drastische Abfall des Testosteronspiegels nach beidseitiger Entfernung der Keimdrüsen führt aufgrund der Durchtrennung der sympathischen Nervenfasern im Zuge der Lymphknotendissektion zur sexuellen Lustlosigkeit. Ist zudem eine radikale retroperitoneale Lymphadenektomie unumgänglich, kommt es bei 70-100% der Patienten zu einem irreparablen Verlust der Ejakulationsfähigkeit. Ist eine einseitige Lymphadenektomie verantwortbar und kann ein Samenstrang saniert und geschont werden, sind etwa 20-40% der Betroffenen mit einem Ejakulationsverlust konfrontiert. Schäden an den Keimzellen im Zuge einer Chemotherapie sind in der Regel reversibel, wobei eine Regeneration der Gonadenfunktion bei etwa 50-70% der Männer in einem Zeitraum von einem Jahr bis zu 5 Jahren zu erwarten ist. Die Mehrheit der Patienten verliert nach der radikalen Entfernung der Prostata die Fähigkeit, eine Erektion und einen Orgasmus herbeizuführen. Bei etwa 10-15% kehrt die Erektionsfähigkeit durch die Regeneration des Nervus cavernosum in einem Zeitraum zwischen 6 und 8 Monaten zurück. Um diese spontane Regeneration zu unterstützen, wird eine frühe Behandlung mit der Schwellkörper-Autoinjektionstherapie empfohlen. Die nervenschonende Entfernung der Prostata verhindert das Risiko einer postoperativ auftretenden Erektionsstörung. Dennoch bleibt das Risiko schwer abschätzbar. Das Blasenkarzinom wird je nach Größe und Ausdehnung behandelt. Es erfolgt entweder eine lokale Abtragung durch die Harnröhre oder die Blase wird, so dies unumgänglich ist, teilweise oder vollständig entfernt. Falls bereits präoperativ eine Strahlen- oder Chemotherapie durchgeführt werden muss, führt bereits dies bei den meisten Betroffenen zu einer Einschränkung der Sexualität. Die vollständige Entfernung der Blase ist mit der Entfernung der Prostata, der oberen Harnröhre, der Samenblase und den umliegenden Lymphknoten verbunden. Dieser Eingriff wiederum verursacht den vollständigen Verlust der Erektionsfähigkeit. Und nun einige Beispiele von Erkrankungen der Frau. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau, nicht jedoch die gefährlichste Krebsart. Durch das Mammographie-Screening wird die tumorspezifische Mortalität gesenkt. Eine Vielzahl an Brustkrebspatientinnen, das mittlere Erkrankungsalter liegt bei etwa 64 Jahren, kann brusterhaltend operiert werden. Der Therapieanspruch ist kurativ im lokal begrenzten, im lokal fortgeschrittenen und im lokal rezidivierten Stadium. Die Therapie ist in diesen Krankheitsstadien multimodal. Neben der Operation umfasst sie die Bestrahlung und die medikamentöse Therapie mit Einsatz von antihormonell, zytostatisch, gezielt und osteoprotektiv wirksamen Arzneimitteln. Im metastasierten Stadium ist der Therapieanspruch palliativ. Durch die Fortschritte in der Diagnostik und Therapie ist die krebsspezifische Mortalität in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Die relative 5-Jahres-Überlebensrate aller Patientinnen liegt bei 87%. Bei Betroffenen mit lokal begrenzten Stadien liegt sie deutlich höher. Durch die bei einer Brustamputation unvermeidliche Durchtrennung der Nervenbahnen treten oftmals postoperativ Wund- und Narbenschmerzen auf und es kann zu einer vorübergehenden oder dauerhaften Überempfindlichkeit oder Taubheit der betroffenen Hautbezirke kommen. In seltenen Fällen kann es zu Phantomschmerzen kommen. Die Brust wird schmerzhaft wahrgenommen, obwohl sie nicht mehr vorhanden ist. Nach einer Mastektomie besteht die Möglichkeit der Brustrekonstruktion mit Implantaten, Eigengewebe oder einer Kombination aus beiden Methoden. Eine Chemotherapie bei jungen Frauen mit Brustkrebs kann zu einer starken Beeinträchtigung der Ovarialfunktion und zu einer Amenorrhö führen, was für Frauen mit Brustkrebs vor der Menopause sehr belastend ist, falls sie noch einen Kinderwunsch hegen. Im Allgemeinen ist eine Hormonbehandlung nebenwirkungsärmer als eine Chemotherapie. Die Hormonbehandlung kann zu Symptomen führen, die typisch für die Wechseljahre sind, etwa Hitzewallungen, Schwitzen, Trockenheit der Scheide und Schmerzen beim Einführen des erigierten Penis. Gelegentlich kann es zu Schlafstörungen, Depressionen und zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Libido kommen. Das Erleben der Betroffenen. Einen höchst einfühlsamen und achtsamen Umgang benötigen beispielsweise jene Menschen, die sich wegen einer körperlichen Entstellung schämen. Begleitet wird die Scham von der Angst, Achtung, Wertschätzung und Liebe von Mitmenschen zu verlieren, Missbilligung und negative Beurteilung hervorzurufen und eventuell sogar degradiert zu werden. Aus Scham über eine Erkrankung an intimen Körperregionen und aus Scham vor deren Folgen lassen Personen trotz Leidensdruck tumoröse Veränderungen viel zu spät untersuchen. Jedoch steigt zwangsläufig mit der Krankheitsprogredienz die Intensität einer medizinischen Therapie beziehungsweise die Radikalität eines operativen Eingriffs und die belastenden Auswirkungen auf die partnerschaftliche Sexualität nehmen zu. Folglich, so berichten viele Paare, geht auch die sexuelle Unbefangenheit weitgehend verloren. Ich erinnere eine Patientin, die erst dann den Hausarzt konsultierte, als der jauchige Mundgeruch im Haus für die Familie unerträglich wurde. Nie zuvor hatte sie ihrem Ehemann den exulzerierenden, stark sezernierenden Brusttumor, der diesen jauchigen Geruch verströmte, gezeigt. Der Tumor überragte bereits bei der Erstinspektion durch einen Palliativmediziner das Hautniveau der Brust um 12 cm. Ein 60-jähriger Patient berichtete nüchtern und sachlich über die Impotenz im Zuge einer Prostatektomie. Er hatte ein starkes Redebedürfnis und erhoffte Verständnis und Trost für seine verzweifelte Situation. Der Hodenschmerz eines anderen 50-jährigen Patienten intensivierte sich durch seinen seelischen Schmerz. Er trauerte, weil er beim Verkehr mit seiner Frau keinerlei Empfindungen mehr hatte, sondern das Glied sich wie ein ihm nicht zugehöriges Organ anfühlte, erzählte er mir. Es, er meinte, der Intimverkehr, funktionierte nur mechanisch mittels einer Betonspritze. So bezeichnete er die Schwellkörper-Autoinjektionstherapie zur Stimulierung der Erektion. Zudem äußerte er Unverständnis darüber, dass er nicht umfassend über die Auswirkungen der Operation auf das Sexualleben informiert worden sei. Er war erschüttert, dass es bei der Ejakulation nur noch pfiff. Dieser Patient erfuhr einen totalen Schmerz. Die Ärztin und Begründerin der modernen Hospizbewegung, Cicely Saunders, beschrieb die Komplexität des Schmerzes durch das Zusammenwirken mehrerer Schmerzkomponenten. Demnach hat Schmerz körperliche, emotionale, soziale und auch spirituelle Anteile. Wird Schmerzerleichterung intendiert, ist ein ganzheitliches Verständnis dieses komplexen Phänomens ein mehrdimensionaler und somit interdisziplinärer Behandlungspfad vonnöten. Der rote Faden dieses Patienten und seines Lebensgefühls lautete: Natürlich bin ich es, der das Pech hat. Und er übertrug diese Haltung in seine aktuelle Situation. Na klar hat es mich erwischt. Ich wurde verpfuscht. Ein anderer Mann empfand es als abartig und für seine Partnerin unzumutbar, dass beim Samenerguss Urin ausfloss, obwohl er vor dem Sexualakt die Blase entleert hatte. Bedauerlicherweise wurde auch er nicht über diese schwere Operationsfolge im Vorfeld informiert und aufgeklärt. So sehr ein Teil der Schwerkranken und deren Partnerinnen und Partner unter den Auswirkungen von Therapien und Operationen auf die partnerschaftliche Intimität leiden, so erfahren doch ebenso andere einen geringen oder keinen Leidensdruck. Der gesellschaftliche Kontext, in dem Menschen aufwachsen, prägt den späteren Umgang mit Herausforderungen und ebenso das Sexualleben. Ist eine Person in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Liebe und Begehren als Verwirrung der Gefühle betrachtet und Fleischeslust verachtet wurde, kann sie mit hoher Wahrscheinlichkeit im Erwachsenenalter keine erfüllende Sexualität erfahren. Wurde der sexuellen Interaktion, etwa durch eine verstörende Vorbildwirkung der elterlichen Bezugspersonen, eine nachrangige oder zweckmäßige Bedeutung zugeschrieben, beispielsweise, dass Sexualität nur zum Zwecke der Fortpflanzung vonnöten sei, wird deren Verlust voraussichtlich nicht als schmerzvoll erfahren. Ist das Lustempfinden mit Attributen wie Triebhaftigkeit oder Zügellosigkeit behaftet? Und gibt es auch kein sexuelles Verlangen? Geht der Verlust von primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen mitunter mit einem eher geringen Leidensdruck einher? Die elterlichen Vorbilder, ebenso Lehrende oder andere die Sozialisation begleitende Personen, können die eigene Liebesfähigkeit lähmen oder beflügeln. Eine Frau im Alter von 40 Jahren, sie war alleinlebend, pflegte keine intimen Kontakte und investierte Lebenszeit und Energie ausschließlich in ihre berufliche Tätigkeit. Für die Beziehungsarbeit fand sie keine Zeit, weder zu einem Partner noch zu sich selbst. Umso mehr trauerte sie nach der Entfernung der Brust immens über die zerstörte Weiblichkeit. Ihr war zuvor nicht bewusst gewesen, wie bedeutsam die Brust für ihr Erleben als Frau war. Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, beschrieb die Liebe als ein zutiefst anthropologisches Phänomen und die Sexualität als eine ihrer Ausdrucksformen. Indem sich der Mensch einer anderen Person ganz hingibt und sich selbst dabei übersieht und vergisst, transzendiert er die menschliche Existenz. Im Unterschied zur bloßen Begegnung zweier Menschen vermag die Liebe einen anderen nicht nur in seiner Menschlichkeit zu erfassen, sondern darüber hinaus in seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit und somit in seinem Personsein. In der Liebe wird ein Du erfasst und als solches in ein anderes Ich aufgenommen. Ohne etwas geleistet zu haben, wird die geliebte Person für eine andere unvertretbar und unersetzlich. Liebe, so Frankl, ist kein Verdienst, sondern Gnade und Zauber. Die Liebe erhöht gar den Menschen in seiner Resonanz auf diesen Wert. Gar erfahren Liebende in ihrer Hingegebenheit eine innere Bereicherung, die weit über ein Du hinausgeht und ein Wert-All erschließt. Frankl sagte, der ganze Kosmos wird für ihn weiter und tiefer an Werthaftigkeit. Er erglänzt in den Strahlen jener Werte, die erst der Liebende sieht. Liebe macht also nicht blind, sondern sehend, im Sinne von wertsichtig. Viktor Frankl definierte eine dreidimensionale Personenstruktur des Menschen, bei der sich die einzelnen Dimensionen in den Einstellungen eines Menschen zum geliebten Du widerspiegeln. Die körperliche Dimension fördert die primitivste Einstellung zutage, wonach ein sexueller Reiz auf eine Person zur Aktivierung des Sexualtriebes führt. In der psychischen Dimension dringt die oder der Begehrende zum seelischen Gefüge eines Menschen vor, ohne dabei vom Sexualtrieb diktiert zu werden. Durch die körperlichen Eigenschaften erfährt der Mensch sexuelle Erregung durch die einzigartige Psyche des Gegenübers. In der dritten und höchsten Dimension wird die Liebe durch die Geistigkeit erfahren. Dabei ist die Person in ihrer geistigen Tiefe von der körperlichen und dem seelischen der oder des anderen und von deren dessen personalem Kern berührt. Diese Form der Liebe meint das Eingestelltsein auf die geistige Person des geliebten Menschen und das mit ihr in Beziehung treten. Während einer sexuell ausgerichteten oder verliebten Person ein körperliches Merkmal einer anderen Person, das sie hat, besonders gut gefällt, liebt der Liebende den anderen, weil er ist. Echte Liebe bleibt also eine geistige Beziehung zum Geistigen des anderen, als ein Ansichtigwerden eines Du in dessen so und nicht anders sein. Von jener Vergänglichkeit verschont, von der die bloßen Zuständigkeiten körperlicher Sexualität oder seelischer Erotik betroffen sind. Liebe ist ein intentionaler Akt. Was in ihr intendiert wird, ist das So-Sein eines anderen Menschen. Echte Liebe meint also die unmittelbare Beziehung zu dem Geistigen in der Partnerin, im Partner. In seiner Einzigartigkeit und Einmaligkeit, weshalb sie die letztmögliche Form von Partnerschaft überhaupt ist, ungeachtet dessen, ob die Funktion der Sexualorgane noch vorhanden ist. Überdies ist die geistige Liebe zu einer Person unvertretbar, unersetzbar und von Dauer. Während ein körperlicher Zustand vergeht, der Sexualtrieb schwindet durch die sexuelle Befriedigung und die Verliebtheit ist von kurzer Dauer, bleibt die geistige Liebe von der Vergänglichkeit verschont. Gewiss nimmt der Tod das Dasein des geliebten Menschen aus dem irdischen Leben, nicht jedoch sein So-Sein, denn dieses ist zeitlos und unvergänglich. Die Sexualität erfährt dann Entmenschlichung, wenn sie als bloßes Mittel zum Zweck des Lustgewinns missbraucht wird und ebenso, wenn sie als bloßes Mittel der Fortpflanzung betrachtet wird. Sofern die Sexualität nicht isoliert und desintegriert wird, indem sie aus der Liebe herausgebrochen und dadurch dehumanisiert wird, würde dies eine Optimierung des sexuellen Genusses mit sich bringen. Es gibt Paare, bei denen eine Partnerin, ein Partner den krankheitsbedingten Verlust der gewohnten Sexualität nicht akzeptieren kann und es zur Auflösung der Paarbeziehung kommt. Hierzu soll der Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm zu Wort kommen. Er sagte: Da das sexuelle Begehren von den meisten mit der Idee der Liebe in Verbindung gebracht wird, werden sie leicht zu dem Irrtum verführt, sie liebten einander, wenn sie sich körperlich begehren. Die sexuelle Anziehung erzeugt für den Augenblick die Illusion der Einheit, aber ohne Liebe lässt diese Vereinigung Fremde einander ebenso fremd bleiben, wie sie es vorher waren. Manchmal schämen sie sich dann voreinander oder sie hassen sich sogar, weil sie, wenn die Illusion vorüber ist, ihre Fremdheit nur noch deutlicher empfinden als zuvor. Zärtlichkeit ist keineswegs eine Sublimierung des Sexualtriebes. Vielmehr ist sie Ausdruck unmittelbarer Nächstenliebe und kommt sowohl in körperlicher als auch in nicht körperlicher Weise zum Ausdruck. Im Gegensatz zur Mutterliebe und Nächstenliebe ist die erotische Liebe exklusiv und etwas Einzigartiges zwischen zwei Personen. Sie ist am starken Wunsch erkennbar, sich mit einer anderen Person zu vereinen, was über den körperlichen Ausdruck und ebenso auf geistigem Wege möglich ist. Liebe hat nicht ausschließlich oder vorrangig den Geschlechtsverkehr zum Ziel. Liebe versucht, den anderen in seinem Innersten zu erfahren, um ihn aus dem eigenen Wesen heraus die eigene Liebe zu schenken. Das innige Beisammensein lebt ebenso von zärtlichen, körperlichen Zuwendungen wie Umarmungen, das einander in den Armen wiegen, streicheln, küssen oder liebevolle Salben mit wohlduftenden Lotionen. Die zärtliche Liebe wird dann spürbar, wenn die Hand des einen auf dem Brustkorb des anderen ruht, um gegenseitig die innere Zugewandtheit und den Atem des Lebens zu spüren. Das Hormon Oxytocin, das bei Zärtlichkeit ausgeschüttet wird, verleiht Gefühle von Geborgenheit und Bindung. Nachweislich senkt sich die körperliche Spannung. Die Liebe lebt vom Aufgehen in den Augenblicken des anderen, vom dankbaren einander zunicken, wenn einer zum anderen etwas Liebes sagt oder von Gesten als Ausdruck gegenseitigen Einverständnisses. Nicht nur die intimen Zonen, sondern der ganze Körper vermag Sinnlichkeit zu schenken und zu empfangen. Wurde Intimität bislang in dieser Weise kaum oder nie gelebt, braucht es wohl etwas Zeit, um diese anderen körperlichen Begegnungsformen zulassen zu können. Erkrankte und deren Partnerinnen und Partner erzählen mir, dass sie Erfahrungen tiefer, emotionaler und geistiger Verbundenheit mit transzendentem Charakter machen und ganz darin aufgehen können, obwohl eine sexuelle Vereinigung nicht mehr möglich ist. das gemeinsame sich hingeben, loslassen und dabei Halt und Geborgenheit durch das bedingungslose Ja des geliebten Gegenübers zu empfangen, ist nicht an die Funktionalität der Geschlechtsorgane oder an den Vollzug des Geschlechtsakts gebunden. Die 42-jährige Patientin Margit hatte einen ausgeprägten Aszites und antwortete resigniert auf die Frage, ob sie die intime Nähe zu ihrem Ehepartner lebt oder leben möchte und auf der Palliativstation ein absperrbares Doppelzimmer beziehen möchte. Ich sehe aus wie ein Fass. Neben dieser Wampe, sie meinte den voluminösen Bauch, hat mein Mann keinen Platz in meinem Bett. So kann er mich nicht begehren. Doch eigentlich ersehne ich nichts mehr, als mit ihm Sex zu haben. Aber das ist nun vorbei. Margits Partner entgegnete darauf mit einem Lächeln: Aber sieh dir doch mal meine Wampe an. Für Margit war es wichtig zu hinterfragen, ob sie emotional gerade auf frühere verinnerlichte Erfahrungen reagierte, die mit der aktuellen Situation möglicherweise nur am Rande oder gar nichts zu tun hatten. Es galt für Margit zu prüfen, ob ihr Partner wirklich nur ihre Wampe sah oder ob er ehrlich daran interessiert war, mit ihr Zärtlichkeiten als Ausdruck gegenseitiger Liebe auszutauschen. Vieles hängt davon ab, welche Prägungen und unbewussten Glaubenssätze wir in uns tragen und wie wir das Verhalten des anderen interpretieren. So wie positive Einstellungen das Selbstwertgefühl stärken, führen ebenso negative zur Selbstabwertung. Falsche oder überhöhte Erwartungen an die eigene Person oder an den geliebten Menschen führen überdies zu Frustration und Eintrübung des Selbstwertgefühls auf beiden Seiten. Buddha wusste schon vor 2500 Jahren, dass Achtsamkeit der Weg ist, um Kummer und Klage, Trübsal und Schmerz zu überwinden. Sich den eigenen Körperempfindungen zuzuwenden, etwa indem man für die Dauer eines ganzen Einatems und für die Dauer eines ganzen Ausatems bei sich bleibt, führt zu mehr innerer Achtsamkeit, so nach zu mehr Feingefühl, Konzentration und Offenheit für Neues. Achtsamkeit beschreibt einen Weg, um in sich etwas zu entdecken, beispielhaft die Zuneigung und Bewunderung für einen geliebten Menschen. Achtsamkeit hilft, in einem Prozess innezuhalten und bei einem Erleben zu verweilen, ohne es zu bewerten, ohne gleich eine Entscheidung zu treffen oder zu handeln. Im Zuge einer sogenannten Deautomatisierung, das ist eine Achtsamkeitsübung, werden automatisierte Gedanken und Gefühlsabläufe unterbrochen und die Auflösung der Identifizierung mit ihnen wird intendiert. In der kognitiven Verhaltenstherapie findet sich auch der Begriff des metakognitiven Gewahrseins. Hierbei werden negative Gedanken und Gefühle als vorübergehende Ereignisse angesehen, statt als inhärente Aspekte des Selbst oder als unbedingt valide Spiegelung der Realität. Gewissermaßen wird der Verstand zugunsten der Wahrnehmung der einer Situation zugrunde liegenden Lebensaufgabe entmachtet. Hilfestellungen zur Ermöglichung der Paarintimität. Die Betroffenen auf einen etwaigen schleichenden oder abrupten Verlust der Libido und der Fähigkeit zum Vollzug des Geschlechtsverkehrs vorzubereiten, ist bei weitem noch nicht Teil von aufklärenden und den Krankheitsprozess begleitenden Gesprächen. Die Thematik der Sexualität von palliativ Erkrankten unterliegt selbst bei den Betreuenden weitgehend einer Tabuisierung, wobei selbst das Tabu tabuisiert wird, so scheint es mir. Gewiss ist die Art und Weise, ob und wie Fachpersonal die Thematik der Sexualität anspricht, von eigenen Einstellungen und Erfahrungen beeinflusst. Es bedarf daher zunächst einer Bewusstmachung der Bedeutung der Thematik seitens der Betreuenden, um mit den Erkrankten und deren Partnerinnen und Partnern zeitgerechte, informative und empathische Gespräche führen zu können. Gegebenenfalls erweisen sich Fortbildungen zur Thematik Kommunikation über Sexualität Schwerkranker und deren Partner für Betreuende als hilfreich. Nur gut informierte Paare wissen, das veränderte Sexualverhalten einzuordnen, ohne es als persönliche Zurückweisung zu interpretieren. Im Sinne einer ganzheitlichen palliativen Begleitung obliegt das Thematisieren der zu erwartenden bzw. bestehenden, eingeschränkten oder verunmöglichten Sexualität der Erkrankten den Betreuenden, da erfahrungsgemäß nur die allerwenigsten Erkrankten und Angehörigen von sich aus das Gespräch suchen. Erfahrungsgemäß bitten die Patientinnen und Patienten erst dann Aufklärung, wenn sie bereits mit den Therapieauswirkungen auf die Sexualität konfrontiert sind. Eine bereits fundierte Vertrauensbasis zwischen dem Personal und den Erkrankten und deren Partnerinnen und Partnern erleichtert das Führen einer solchen Unterredung. Eventuell sollte eine psychotherapeutische Begleitung dann in Erwägung gezogen werden, wenn bislang latente partnerschaftliche Konflikte an die Oberfläche drängen und ein klärender, versöhnlicher Dialog vonnöten ist. Lang andauernde Partnerschaften sind auch von schmerzvollen, schicksalhaften Krisen begleitet und zugleich Vorboten eines Wandels. Die Gesprächsführung soll taktvoll, empathisch und wahrhaftig erfolgen. Ansonsten kann der Verlust der bisher gemeinsam gelebten Intimität und der damit verbundenen Gefühle nicht betrauert werden. Die Paare brauchen zudem Trost. Vertröstung kommt einer Verharmlosung gleich und ist keinesfalls hilfreich. Beide Partner dürfen lernen, wie sehr offene Fragen die Kommunikation bereichern. Beispielsweise die Frage, wie kann ich dir heute gut sein? Oder wie fühlt es sich an, wenn ich dir den Rücken eincreme? Erschwerend für diese Gespräche sensiblen Inhaltes erweist sich die Tatsache, dass in öffentlichen Einrichtungen wie Spitälern oder Alten- und Pflegeheimen tagsüber, auch nachts, eine Vielzahl an Menschen die Zimmer der Erkrankten betreten und das Anklopfen vor dem Betreten der Räumlichkeiten nicht überall selbstverständlich ist. Überdies müssen sich mehrere Patientinnen und Patienten unterschiedlichen Lebensalters ein Kranken- und Badezimmer teilen. Zwischen den Betten kann zwar Sichtschutz durch Paravents gewährleistet werden, jedoch können die im Zimmer anwesenden Personen die Gespräche und Geräusche mit anhören, ob sie das wollen oder nicht. Es erklärt sich von selbst, dass es unter diesen Umständen kreative Wege braucht, um zeitliche und räumliche Nischen zu schaffen, sodass Menschen ihre partnerschaftliche und intime Nähe miteinander leben können. Eine Pflegekraft auf einer nephrologischen Abteilung ermöglichte es einem Paar, gemeinsam zu duschen. Anstatt die Körperpflege wie gewohnt am Vormittag durchzuführen, wurde diese auf den Nachmittag verlegt, da dann die Gattin des Patienten zu Besuch kam. Die Tür des Badezimmers blieb in dieser Zeit verschlossen. Der schwerkranke Mann und seine Frau entkleideten sich und genossen es, sich gegenseitig einzuseifen, abzutrocknen und einzucremen. Dem Patienten wurde ein bequemer Duschhocker mit Lehne bereitgestellt, um eine körperliche Überanstrengung zu vermeiden. Beide nahmen das Risiko in Kauf, dass der Erkrankte kollabieren und vom Duschhocker stürzen könnte. Sie lebten den Augenblick und gingen in ihm auf, ganz in ihrer Weise. Die Krankenschwester hielt sich in der Nähe des Badezimmers auf, um da zu sein, sollte das Paar ihre Hilfe benötigen. Sie erzählte, dass sie die beiden immer wieder herzhaft und laut lachen gehört habe. Hilfen zur Ermöglichung von Sexualität. Nach einem beckenchirurgischen Eingriff sollte beim Mann ehestens innerhalb weniger Wochen nach der Operation eine medikamentöse Wiederaktivierung der Erektion versucht werden. Medikamente, die zweifellos die angenehmste Therapie der erektilen Dysfunktion darstellen und vor dem Geschlechtsverkehr einzunehmen sind, sind beispielsweise Cialis, Levitra, Spetra oder Viagra. Als Alternative bietet sich die Schwellkörper-Autoinjektionstherapie SCAT an. Erektionsfördernde Substanzen werden direkt in den Penis injiziert. Dabei werden die arteriellen Blutgefäße geöffnet und der Blutrückfluss über die Venen im Schwellkörper vermindert. Mit einer dünnen Nadel wird das Medikament vor dem Koitus von dem Mann oder seiner Partnerin injiziert. Die Injektion erfolgt abwechselnd links und rechts in die an der Penisbasis seitlich liegenden Schwellkörper. Je nach Dosis kann dadurch eine Erektion für eine Stunde bis zwei Stunden erreicht werden. Innerhalb des Harnröhrensystems kann für die Erektionsförderung das Medikament MUSE verabreicht werden. Das Prostaglandin E1 wird mit Hilfe eines Applikators in die Harnröhrenöffnung am Ende des Penis eingeführt. Durch das Drücken einer Taste am Applikator werden die Arzneikügelchen, die Pellets, freigegeben. Eine Erektion entwickelt sich innerhalb von 10 Minuten und dauert zwischen 30 und 60 Minuten an. Der Vorteil dieser Behandlung liegt darin, dass keine Injektion erfolgen muss. Hartlapp, Mediziner am Klinikum Osnabrück, verweist auf eine Sorge von Menschen mit Stoma während der sexuellen Aktivitäten. Es ist häufig so, dass der Partner Angst hat, er könnte seine Frau in irgendeiner Form verletzen. Dabei findet er sie ja weiter sexuell attraktiv. Es ist eher das Problem der Frau, dass sie sich nicht mehr als so sexuell attraktiv empfindet. Das ist aber nicht so. Darum Mut anzufangen. Sie muss ihm Mut machen. Dann traut er sich. Für eine gewisse Zeit kann der Stomabeutel eines künstlichen Darmausgangs durch eine Stomakappe ersetzt werden. Vibratoren dienen der Selbststimulation und stehen als Penisattrappe zur Verfügung. Vaginaldilatatoren erhöhen die Scheidenelastizität nach einer Strahlentherapie im Vaginalbereich. Ein unzureichender arterieller Blutrückfluss und oder ein vermehrter venöser Rückfluss aus den Schwellkörpern haben häufig Erektionsstörungen zur Folge. Das in den USA entwickelte und nebenwirkungsarme ERAC-AKE-System, eine Vakuum-Erektionshilfe, ermöglicht durch das Einführen des Penis in einen Plastikzylinder, über dessen offenes Ende ein oder mehrere straffe Gummiringe gespannt werden, mittels Handpumpe ein Vakuum zu erzeugen. Dadurch strömt Blut in das Glied, wodurch die für den Geschlechtsverkehr notwendige Steifheit erzeugt wird. Ein Spannungsring aus Gummi, der Penisring, verhindert ein Abfließen des Blutes. Der Spannungsring muss spätestens nach 30 Minuten abgenommen werden, um wieder die Durchblutung der Schwellkörper zu ermöglichen. Manche Betroffene nutzen diese Hilfsmittel nicht direkt in der erotischen Situation, sondern eher als Training zur Förderung der Schwellkörperdurchblutung und oftmals in Verbindung mit einer Anspannung der Beckenbodenmuskulatur. Lass uns offen darüber reden. Mit diesen Worten wendete sich eine Frau in Todesnähe an ihren Partner. Die Sehnsucht, den anderen zu spüren, sich gegenseitig die zärtliche und sexuelle Liebe zu schenken und dadurch die Anbindung an das ewige Leben zu fühlen, wurde von Tag zu Tag stärker. Ich liebe dich mit allem, was ich bin. Ich möchte in deinen Armen liegen und deinen nackten, warmen Körper spüren. Ich sehne mich danach, mit dir und deinem ganzen Wesen zu verschmelzen. Da ihr Leib mit Wasser durch den Aszites Druck empfindlich war, überlegte das Paar, in welcher Position der Sexualakt für beide lustvoll und für die sterbende Frau möglichst ohne Anstrengung erfahren werden konnte. Sie entschieden sich für die Löffelchenstellung. Zuvor nahm die Patientin eine schmerzlindernde Medikation zu sich. Das Paar zelebrierte die Vorbereitungen in ihrer ganz individuellen Weise. Sie nahmen ein nach Rosen duftendes Wannenbad. Dem Wasser wurde etwas Salz beigemengt, um das subjektive Druckempfinden durch das Bauchwasser zu lindern. In dieser Weise konnten sie gemeinsam ein letztes Mal innig sein. Der Mann trägt dankbar die Erinnerung an die Stunden der gemeinsamen Zärtlichkeit in sich. Seine Partnerin schied wenige Tage danach friedvoll aus dem Leben.